Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und an meiner Seite heute der Chefredakteur der Portale motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Schon wieder, ja, sind schon wieder da, ja, nachdem wir euch ja erst vorgestern über den großen Preis von Italien aufgeklärt haben und ja, wir auch einiges an Reaktionen bekommen haben, vor allem in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Da wird ja heiß diskutiert über die Art und Weise, wie wir diskutiert haben, was die Strafen anging, was die Stewards anging, was die Sache mit Vettel und Leclerc anging. Also wir haben da, glaube ich, den Nerv von euch getroffen. Hört auf jeden Fall rein, diskutiert mit Hashtag Starting Grid MSP, wenn ihr bei Twitter zum Beispiel auch mitdiskutieren wollt. Und heute aber, Christian, haben wir was Besonderes vorbereitet, und zwar haben wir einen Interviewgast.
Genau, eine Netflix-Legende haben wir für euch aufgetrieben. Und zwar haben wir gesprochen mit Günther Steiner. Und ich glaube, Kevin, ich verrate auch nicht zu viel, wenn ich sage, ich bin schon in die Zeitmaschine gestiegen und weiß, wie das Gespräch gleich verlaufen wird. Also es war sehr interessant. Wir haben gesprochen über Netflix natürlich auch. Das geht bei Günther Steiner gar nicht ohne. Aber ähnlich wie bei unserem Interview mit Franz Toast, das wir vor einiger Zeit hatten, haben wir auch Günther Steiner mal so ein bisschen privat auf den Zahn gefühlt. Was, glaube ich, zumindest für mich, ehrlich gesagt, der interessantere Teil war, weil über die Rennfahrerei wird ohnehin sehr viel gesprochen an den Rennwochenenden. Aber das ist, glaube ich, das Alleinstellungsmerkmal auch von diesem Podcast, dass da auch einfach die Zeit ist, dass man auch mal fragt, so, kochst du denn eigentlich die gleichen Marillenknödel wie Franz Toast?
Ja, natürlich waren die Marillenknödel wieder ein Thema. Ja, wir kommen nicht an den Dingern vorbei, aber auch generell. Viel wollte ich auch einfach über Günther Steiner wissen. Wie tickt der Mann? Was macht der Mann? Wie kommt er zur Ruhe, wenn er nicht gerade an der Rennstrecke ist? Und es hat mir sehr gut gefallen, mit ihm zu sprechen. Und ich glaube, ihr könnt euch auf ein tolles Interview freuen. Vielleicht vorab, was die Qualität angeht. Christian und ich, wir haben händeringend versucht, es über Skype hinzubekommen. Ja, aber am Ende mussten wir es doch über Telefon machen.
Ja, leider. Und Telefon mit, wahrscheinlich war das eine Handyverbindung, weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall nach Amerika
genau. War
die Qualität beschränkt. Aber es geht.
Ja.
Also man versteht ihn schon.
Ihr gewöhnt euch dran, es knistert und knackert ein bisschen und er wirkt manchmal ein bisschen abgehackt, aber Hauptsache wir haben ihn. Ja, also wir haben es wirklich über Skype versucht, es hat nicht geklappt und ja, nun, es ist am Ende über Telefon, dann hat es geklappt und es ist wirklich ein tolles Interview geworden und ihr könnt euch drauf freuen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's direkt rein in das Interview mit Günther Steiner. Wie gewohnt dann immer so nach 15, 20 Minuten ein kleiner Break. Und dann hören wir uns nach dem Interview nochmal kurz hier wieder. Also viel Spaß mit Günther Steiner in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren hier und an meiner Seite Christian Nimmervoll vom Motorsport Network Germany. Ja, und Christian, wir haben heute einen ganz besonderen Gast in der Leitung.
Ja, ich freue mich besonders, dass wir einen heute bei uns haben, der immer wieder für einen Landsmann von mir gehalten wird. Bist du natürlich nicht, Günther, aber für international ist Südtirol wohl ein Teil von Österreich manchmal. Aber ja, wir haben Günther Steiner heute bei uns, Formel 1 Teamchef, Netflix Held, und ich glaube, wir werden Gelegenheit haben, dass wir ein paar Themen mit dir heute durchsprechen, Günther.
Okay, vielen Dank. Ja, genau, das Landsmann glauben viele, dass ich Österreicher bin, aber ich bin sehr nahe dran. Ich bin nur auf der anderen Seite vom Berg.
Christian, ich glaube, wir müssen mal erstmal Günthers wirkliche Rolle klären, oder?
Genau, das wäre sozusagen, Günther, wir fangen bei den ganz leichten Fragen an. Eins, was mich immer beschäftigt hat, obwohl es eigentlich nur ein kleines Detail ist: Bist du denn nun bei Haas eigentlich Team Principal, also Teamchef im klassischen Sinn, oder bist du Technical Director und Clean Haas ist der Teamchef?
Nein, ich bin Team Principal. Gene ist im Tagesgeschäft vom Team überhaupt nicht involviert. Er kommt zu einem Rennen und ist immer da für mich, aber das Tagesgeschäft mache ich. Und technischer Direktor finde ich eigentlich auch nicht, aber wir sind ein bisschen anders strukturiert als andere Teams und wir brauchen einfach ein paar weniger Stellen, weil wir arbeiten ja sehr eng mit der Lara und der Ferrari zusammen und deswegen unser technischer Direktor ist Rob Taylor.
Okay. Und du bist bei Haas, ich sag mal, ganz normaler Angestellter, in Anführungsstrichen, oder bist du auch über ein Investment im Team irgendwie engagiert?
Ich bin nur ganz normal angestellt.
Okay, dann wird das geklärt. Und dann können wir, Kevin, glaube ich, ins eigentliche Interview einsteigen.
Genau, und unsere Hörer wollen Sie kennenlernen, Günther. Und deswegen muss ich die Frage stellen, wie sind Sie mit dem Motorsport sozialisiert worden als Kind, als Jugendlicher?
Ich glaube, ich würde so sagen, ich habe mich selbst sozialisiert, es war mein Interesse und ich weiß nicht, woher es kommt. Niemand in meiner Familie war Motorsport interessiert, sicher. Also in der Zeit waren ja die großen Zeiten, die im Kind waren, Niki Lauda, Jochen Rindt und Südtiroler, vorher gesagt, sind ja sehr nahe in Österreich und deswegen hat man es geschaut, aber niemand hatte damit zu tun. Ich meine, in Südtirol gab es auch sehr wenig Motorsport, jetzt glaube ich, gibt es überhaupt keine mehr. Und ich hatte einfach ein großes Interesse in dem und ich habe immer meinen Vater gefragt, zum einzigen Rennen, das in Südtirol abgehalten wird, das Bergrennen, das Mendelrennen, mich da hinzubringen, weil es einfach so interessiert hat. Und da hat es angefangen und irgendwie habe ich eine Karriere draus gemacht.
Wie haben Ihre Eltern reagiert oder wann, na, anders gefragt, wann war für Sie klar, da will ich beruflich einsteigen?
Es war eigentlich sehr, ich würde nicht sagen komisch, vielleicht der falsche Ausdruck wiederum, aber ich bin eigentlich dazugekommen, ungewöhnlich. Ich habe eine Mechanikerlehre absolviert, alles fertig gemacht und nach dem Militärdienst irgendwie bin ich mit einem Inserat in der Zeitung, haben sie Leute gesucht in Belgien vom Rallye-Team, habe ich mich gemeldet, habe einen Brief geschrieben, damals gab es noch keine E-Mail oder sowas, Brief geschrieben, habe Antwort bekommen, bin ich vorstellen gegangen und habe dann einen Job bekommen. Und mein Vater war leider schon verstorben zu der Zeit, deswegen hat er eigentlich keine, er konnte auch nichts mehr dazu sagen, aber meine Mutter war, ich sage sie war nicht happy, dass ich weggehe aus Südtirol, aber sie hat gesagt, wenn das ist, was du machen willst, probier's, vielleicht gefällt es dir.
War sie froh, dass sie kein Fahrer werden wollten, sondern Ingenieur?
Fahrer hätte ich sowieso nie geschafft, weil ich weder Talent noch Geld hatte. Deswegen war es besser für alle, war es besser für meine Familie, haben sie kein Geld ausgegeben, für mich, dass ich mir nicht wehgetan habe.
Was wäre Günther Steiner geworden, wäre er nicht das geworden, was er heute ist?
Das ist eine große Frage, keine Ahnung. hoffentlich etwas Gutes, aber nein, ich weiß es nicht. Es hat so eben angefangen, wenn man nach dem Militärdienst in Italien, da wird man erwachsen, da muss man sehen, was man macht im Leben und da hat es angefangen, deswegen hatte ich eigentlich nie eine andere Option gedacht, nachdem ich den Job da bekommen habe in Belgien bei Master Rally Team of Europe.
Vielleicht mal zu Ihnen ganz privat, wenn Sie nicht gerade an der Rennstrecke sind, was sind da Ihre Hobbys? Was macht Günther Steiner so in der Freizeit, in der wenigen?
Ich habe eigentlich keine Hobbys, weil mein Hobby mein Beruf ist. Ich habe das Glück, das Hobby auszuüben und damit davon zu leben. Und wenn ich mal Zeit habe, dann verbringe ich die am liebsten mit meiner Familie. Ich habe eine 10-jährige Tochter ich bin gerne bei denen. Und weil man ja so viel unterwegs ist mit dem Formel 1 und überhaupt ich, weil ich in den USA lebe, bin ich sehr, sehr oft weg von zu Hause und damit, wenn ich eine Gelegenheit habe, probiere ich Zeit mit meiner Familie zu verbringen.
Ist das so Ihr Ruhepol? Also bringt Sie die Familie zur Ruhe?
Absolut. Ich würde mich schwer tun, wenn ich mehr als zwei Wochen weg bin, wie im Moment bin ich eben mehr als zwei Wochen, da wird es mühsam, weil man einfach niemanden hat. Man ist ja immer von Hotel zu Hotel, man ist ja nicht irgendwo im gleichen Ort und deswegen irgendwann, wenn man tagelang oder wochenlang durcharbeitet, irgendwie, wenn man eine Familie hat, dann wird einfach alles ruhiger und man versteht auch, dass es etwas anderes gibt als immer nur Arbeiten und Rennsport.
Günther, wenn du sagst, Zeit mit der Familie verbringen, heißt das dann Mooresville, wo du ja, glaube ich, in Amerika lebst, oder heißt das mehr Südtirol oder beides?
Ich würde sagen, beides. Mein Hauptwohnsitz ist in Mooresville in Amerika. Ich habe meine eigene Firma auch da und das Team, das Hauptquartier ist da. Meine Tochter geht da zur Schule, aber ich verbringe so im Jahr 2 Monate, oder wir verbringen, nicht ich alleine, 2 Monate im Ganzen im Iran im Sommer, 3 Wochen im Winter, 3 Wochen zu Weihnachten logischerweise und dann zu Ostern. Gewöhnlich ist auch noch eine Woche oder 10 Tage drin. Deswegen, wir gehen schon ein bisschen vor und zurück, aber Hauptwohnsitz ist die Vereinigten Staaten.
Mhm. Und das heißt, deine Tochter wächst zweisprachig auf? Oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, hast du eine Amerikanerin geheiratet? Oder wie sieht das aus bei dir?
Nein, meine Frau, ich bin seit 25 Jahren verheiratet und dann aus Südtirolerin auch. Und die ist immer mitgegangen, wo ich hin bin. Und ja, meine Tochter wächst zweisprachig auf in der Schule, logischerweise Englisch. Und dann zu Hause sprechen wir Deutsch mit.
Welche Musik hören Sie gerne?
Alles möglich. Ich habe eigentlich keine große Auswahl, wenn ich etwas sagen. Was ich am liebsten habe, ist so Rock, 60er bis 90er Jahre, gefällt mir ganz gut. Aber ich habe es auch gerne manchmal still um mir herum. Wenn ich eben im Flugzeug sitze, muss ich nicht unbedingt Kopfhörer aufsetzen und Musik hören. Ich habe Musik meine ganze Arbeitszeit, weil immer jemand redet, ist ja auch Musik, nicht immer gute, aber man ist ja immer konfrontiert mit Geräusch und deswegen, wenn ich manchmal irgendwo sitze und nichts höre und nichts zuhören muss, bin ich sehr happy, aber so Rock 60 bis 90er Jahre finde ich am besten.
Familienvater versus Teamchef, gibt es Parallelen oder gibt es klare Unterschiede?
Ach, da gibt es klare Unterschiede. Du kannst auch meine Tochter fragen. Nein, da muss man schon Unterschiede erkennen. Die wird dann auch eine Antwort geben. Ich glaube, ein Kind ist halt doch ein bisschen weicher, würde ich sagen.
Okay. Dann hatten wir vor einiger Zeit Ihren Kollegen Franz Toast zu Gast. Oder darf ich du sagen eigentlich? Ist ein bisschen einfacher wahrscheinlich.
Ja, absolut. Ja,
gut.
Besser, sonst höre ich nicht.
Okay, finde ich gut. Wir hatten deinen Teamchef-Kollegen Franz Toast zu Gast. Der hat uns ein wunderbares Marillenknödel-Rezept hier im Podcast vorgetragen. Da hat sich natürlich jetzt die Anschlussfrage angestellt an dich. Kannst du kochen und wenn ja, was besonders gut? Und hast du auch ein Rezept für uns?
Ich kann kochen, ich koche auch gerne. Rezept habe ich eigentlich keines, möchte ich auch nicht unbedingt eines geben, aber wenn es da schief geht, dann bin ich schuld. Marillenknödel kann ich nicht kochen mit der Franz. Franz ist ein Freund von mir, ist ja auch ein Tiroler auf der Schattenseite vom Berg, vom Nordtirol. Wir sind im Süden. Deswegen wusste ich nicht, dass Franz Marillenknödel kochen kann. Ich habe die gerne, aber die kann ich eigentlich nicht. Ich meine, ungefähr weiß ich, nein, ich koche eigentlich sehr gerne, wenn ich zu Hause bin, wenn ich mit der Familie bin. Gewöhnlich, das ist so eine Sache, wegzukommen vom Alltag. Man tut was, aber man tut nicht arbeiten im Beruf. Weil nur ruhig sitzen nach einem Tag voller Arbeit auf einmal auf null runterkommen, ist eigentlich schwierig für mich. Man braucht immer so eine Zeit, dass man runterkommt und kochen ist eben eine gute Beschäftigung. Da macht man etwas anderes. Und ich koche eigentlich alles von Pasta-Gerichten zu Fleischgerichten. Ich mache eigentlich alles ganz gerne. Aber dass ich jetzt ein Rezept im Kopf habe, ich bin da sehr kreativ, muss ich auch sagen. Ich mache das ganz gerne so ohne Kochbuch vor mir.
Kann man in Amerika wie ein Tiroler kochen?
Absolut. Absolut. Man bekommt in Amerika sehr gute Zutaten und die man nicht bekommt, nimmt man mit von hier. Aber das kann man ja alles organisieren. Überhaupt, wenn man so viel reist, hat man ja Gelegenheit, immer wieder etwas mitzunehmen. Und deswegen geht das schon gut. Nein, das klappt alles gut. Und Amerika hat ja selbst auch sehr gute Ingredienten. Man muss sie nur, wie man sie kocht, muss man sie gut anwenden.
Das stimmt. Jetzt stellen wir uns mal vor, deine Tochter ist im Bett und du und deine Frau, ihr sitzt auf der Couch. Guckt ihr gerne mal einen Film oder eine gute Serie zusammen?
Ich schaue eigentlich sehr wenig fern. Es ist komisch, ich lese lieber. Alles Mögliche lese ich, aber Fernsehen, ich schaue manchmal meistens eben News in Amerika, logischerweise ist CNN, schaue ich am liebsten von den News, aber wenn ich es jeden Tag schauen müsste, wird es auch fad, weil es sich ja ziemlich viel wiederholt, die ganze Geschichte, aber sonst, wenn wir nach Europa kommen, dann oder manche Amerikaner schauen da ganz gerne mal ein Krimi, weil die gibt es in Amerika ja nicht. Deswegen, das ist so ein typisches, sagen wir, vom deutschen Sprachraum im Krimi schauen. Das schauen wir ganz gerne manchmal, aber auch nicht so viel. Wir gehen lieber irgendwo hin oder ein bisschen spazieren oder tun was, als vor dem Fernseher sitzen für Stunden.
Das war jetzt die Überleitung, Günther, zum ernsthafteren Teil des Interviews sozusagen, nämlich über Netflix. Da kommen wir vom Fernsehen, vom Krimi über Netflix dann zum ernsten Teil. Eins muss ich dich noch fragen, hat sich für dich was geändert, wie du erkannt wirst auf der Straße, sowohl in Meran als auch in Mooresville, seit es diese Netflix-Doku gegeben hat?
Ich würde sagen, im Iran kennen mich viele Leute sowieso, aber in Mooresville ist eigentlich, Mooresville, glaube ich, wegen Formel 1 ist nicht so groß und da kenne ich ja auch schon ziemlich viele Leute, weil ich lebe ja schon da 13 Jahre. Wo sich geändert hat, auf Flughäfen und so, aber ich muss sagen, an den ungewöhnlichsten Orten auch kenne ich Leute und es ist eben, wenn man das nicht gewohnt ist, dann die ersten Monate waren, wieso kennen die mich? Aber dann versteht man eben das Fernsehen, Netflix, ich glaube, die Serie war ziemlich erfolgreich und deswegen haben doch viele Leute geschaut und die schauen ja heute in den in aller Welt, in allen Osten. Deswegen, ja, es hat sich was geändert, dass man schon ziemlich viele Leute auch kennt. Nicht viele, ich würde sagen, manchmal, wenn man sich nicht erwartet, erkennen einen Leute in Osten, wo man sich gar nicht denkt, dass sie einen erkennen könnten.
Mhm. Das ist, ich freue mich ja schon besonders auf die zweite Staffel, weil in der ersten hast du schon einiges an Unterhaltung geboten, was ich übrigens sehr authentisch finde, wie du darüber gekommen bist. Also ich glaube, die meisten Menschen, die dich da gesehen haben, da gibt es auch kaum jemanden, der das kritisiert, die Wortwahl oder so, sondern ich glaube, die meisten empfinden das als sehr erfrischend und unterhaltsam und ich auch. Und ich freue mich unfassbar auf die zweite Staffel, weil Günther, was ihr dieses Jahr an Stoff liefert, ist ja sensationell. Wir haben die ganze Diskussion mit euren Fahrern, die ja sehr schwer zu handeln sind und darauf kommen wir dann mit Sicherheit noch. Und wir haben auch, und da sind wir jetzt beim ganz Tagesaktuellen sozusagen, eine wirklich spannende Geschichte mit einem sehr, sehr schrulligen Sponsor. Ihr habt ja jetzt gestern über Pressemitteilung das Ende der Zusammenarbeit mit Rich Energy bekannt gegeben. Was kannst du uns darüber erzählen? Warum ist jetzt dieser Schritt dann vollendet worden, der sich ja eh schon ein bisschen angedeutet hatte?
Der wurde vollendet. Die hatten intern die Investoren mit William Story, der damalige CEO, der einen Vertrag gemacht hat, da gab es, die hatten sehr viele Diskussionen, da gab es sehr viele Schwierigkeiten und ich weiß gar nicht die ganzen, ich werde manchmal informiert, aber ich halte mich da draus, weil ich habe ja, außer dass die Sponsor sind, nichts mit der Firma zu tun, die wollen mir erklären, wieso es und sag, Jungs, ich will niemanden auf die Füße treten, ich will nicht lästig sein, wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir am Ende bereiten, der ganzen Geschichte, deswegen haben wir entschlossen, das Sponsoring zu beenden. Die ersten 6 Monate waren gut, wir wurden bezahlt und dann hatten sie eben intern so große Diskussionen, wo wir eigentlich kein Ende sahen. Und das ist ja für niemanden gut, wenn Leute intern streiten und wir fahren rum und wir haben immer gefragt, die benutzen uns oder manche von den Leuten von Richard, die haben das Formel 1 Projekt benutzt, um Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Und da wollten wir einfach nicht mitspielen. Wir haben uns eigentlich mit den Investoren, die das Geld dazu gegeben haben, nicht schlecht getrennt. Wir haben da keinen Streit. Wir haben gesagt, Jungs, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und sicher sind wir nicht happy, dass es nicht weitergeht. Aber manchmal muss man sagen, die Zeit, die wir hatten, war gut. Und deswegen, let's move on auf gut Englisch. Und das haben wir gemacht. Wir haben entschlossen, das nicht mehr weiter zu verfolgen und probieren da Klagen über Klagen und Zeit zu verschwenden mit Gerichten und Rechtsanwälten und haben gesagt, jetzt beenden wir es mal und dann, wenn ihr zurückkommen wollt, wenn ihr euch restrukturiert habt, sprechen wir wieder. Aber im Moment ist Ende.
Okay, 2 kurze Nachfragen dazu. Sportlich hat das keinen Einfluss gehabt, diese ganze Diskussion? Also oder haben wir das Gefühl gehabt, dass einige vielleicht abgelenkt waren, weil sie dachten, okay, gibt das Probleme fürs Team? Und 2. Nachfrage, die ich jetzt gerade vergessen habe. Vielleicht erstmal die erste.
Genau, beantworte die erste, vielleicht fällt dir dann die 2. ein. Nein, sportlich gab es da überhaupt keine Diskussionen oder ich meine, es ist immer Arbeit, solche Sachen. Man kann nicht sagen, das haben wir so ganz leger gemacht, aber nichts Messbares, dass man sagen kann, dass es sportlich eben Konsequenzen hatte, diese Probleme, die angefangen haben, würde ich sagen, nach 4, 5 Monaten.
Und die zweite Frage ist, ihr habt alles an Geld bekommen, was ihr von Rich Energy hättet bekommen sollen.
Bis zum Punkt, wo sie Sponsor waren, ja.
Okay.
Christian. Wir sind ja nicht mehr Sponsor, sicher bekommen wir jetzt nichts mehr.
Ja, klar.
Das heißt aber auch, Günther, dass ja für dieses Jahr eine Summe X, die du mir natürlich nicht sagen wirst, und das verstehe ich auch, eigentlich budgetiert war und von der fehlt jetzt ein bisschen was. Bringt euch das in Schwierigkeiten finanziell?
Stimmt korrekt, aber Schwierigkeiten bringt uns das nicht. Stimmt korrekt, dass die Summe eben 50% waren, aber es bringt uns nicht die Schwierigkeiten.
Mhm.
Glücklicherweise nicht, muss ich sagen. Wir sind so gut strukturiert, auch finanziell mit Herrn Haas, mit seiner Firma als Sponsor, dass wir da darüber wegkommen.
Okay, und im Hinblick auf nächstes Jahr oder die nächsten Jahre, geht ihr jetzt wieder auf die Suche nach einem Titelsponsor? Oder, weil du vorhin angedeutet hast, wenn die sozusagen ihr eigenes Haus mal in Ordnung gebracht haben, dass auch nicht ausgeschlossen ist, dass da nochmal einen Weg zurück gibt zu einem Rich Energy Haas F1-Team. Aber braucht ihr den Titelsponsor oder ist das nicht essentiell für euch?
Wenn du einen hast, nehmen wir ihn gerne an. Er muss stimmen. Nein, Spaß beiseite. Es ist immer gut, Sponsoren zu haben, weil man ihr Geld dafür bekommt. Aber wir können auch ohne überleben. Es ist jetzt nicht überlebensnotwendig, der Sponsor. Sicher ist es positiv, wenn wir einen haben. Deswegen habe ich gesagt, wenn du jemanden hast oder wenn jemand zuhört, der Titelsponsor werden will, willkommen.
Eine Frage habe ich noch zu dem Themenkomplex und wenn du sie nicht beantworten möchtest, ist es auch okay. Aber William Story wurde ja von nach außen als sehr, sehr schrulliger, exzentrischer Charakter wahrgenommen, auch mit den ganzen Twitter-Einträgen. Wahrscheinlich wirst du gar nicht alle kennen. Als ihr mit dem verhandelt habt oder auch als er bei euch dann in der Box zu Gast war, war ja auch bei den meisten Rennen, glaube ich, vor Ort oder zumindest bei einigen hat man ihn gesehen, war der tatsächlich so, wie er in der Öffentlichkeit gewirkt hat? Oder ist das ein bisschen Fassade für die Marke, um die Brand rauszutragen mit ein bisschen einer schrulligen PR-Strategie? Und dahinter steckt ein knallharter, seriöser Geschäftsmann. Weil ich glaube, das interessiert so viele Menschen, wie dieser Typ tickt. Kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
Ich würde sagen, er hat seinen Charakter schon ein bisschen benutzt, um eben Geschäft anzuziehen. Ich meine, er war eben knallharter Geschäftsmann, war auch keiner, würde ich sagen. Er war eben, er hat probiert eben über seine Person etwas zu machen.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Dann reden wir über das zweite große Thema, Günther, das uns im Zusammenhang mit dem Haas-Team gerade beschäftigt. Und zwar ist das die Frage, wer nächstes Jahr für euch fährt. Also Kevin ist ja bestätigt, weil er hat einen Vertrag ohnehin gehabt. Und du hast es auch kürzlich beim Roundtable an einem Rennwochenende nochmal explizit bestätigt, dass es da keinerlei Pläne gibt, diesen Vertrag irgendwie vorzeitig zu beenden. Und beim zweiten Fahrer ist es so, dass sehr viele Leute im Paddock glauben, dass das Nico Hülkenberg sein wird. Ich frage jetzt mal ein bisschen provokant. Du hast nämlich kürzlich bei einem Roundtable gesagt, ihr könnt euch auch nicht jeden Fahrer leisten, der vielleicht auf dem Markt ist. Ist es für euch gut, dass der Nico Hülkenberg in den letzten 3 Jahren bei Renault gutes Geld verdient hat und jetzt vielleicht nicht mehr auf die letzte müde Mark angewiesen ist?
Ich weiß nicht, wie die Finanzen beim Nico ausschauen. Nein, ich würde sagen, zum Fahrer, wir sind jetzt, ich würde in der nächsten Woche hoffen, wir den bekannt zu geben, aber es gibt eben, es ist zwischen Nico und Romain, muss ich sagen, kann ich auch ehrlich sein, weil da brauchen wir nicht zu verstecken und man kann da Leute reinsetzen. Ich brauche keine Mehrarbeit von Agenten und Managern, die mich anrufen. Deswegen habe ich auch so klar gesagt, ich weiß nur, es war in Spa, mit wem wir reden und mit wem nicht. weil ich habe ja, jeder ruft mich an und glaubt, sein Vater kriegt das hin, sie macht nur ihre Arbeit, und das respektiere ich. Ich habe da kein Problem damit, aber wenn man sagt, wenn ich was sage, müsste das auch respektieren, glaube ich immer. Deswegen, es ist zwischen den Zweien und wir haben noch nicht die ganz endgültige Entscheidung getroffen, aber die wird bald kommen. Und bei Nico die Finanzen möchte ich nicht diskutieren, ob er genug jetzt hat, ob er mehr will, das muss er entscheiden. Aber es geht nicht nur um Finanzen und über das letzte Rennen. Bei uns geht es mehr über das Team, was haben wir erreicht und was wollen wir erreichen. Und da probieren wir eben diese Entscheidung zu treffen, weil Roman an einem guten Tag ist bestimmt gut, nur er hat eben manchmal ein paar Tage, wo es nicht so gut ist. Das ist eben das Problem mit ihm. Aber manchmal kann er ja sehr gut sein sogar.
Was mich da interessiert in dem Zusammenhang, der Job als Teamchef, den stelle ich mir unglaublich schwer vor. Und Romain Grosjean, mit dem arbeitest du jetzt schon sehr, sehr lange zusammen und der hat auch viel fürs Team geleistet, auch an Entwicklungsarbeit für das Auto natürlich. Und du hast es richtig gesagt, an richtig guten Tagen ist Romain richtig gut. Und dann gibt es Tage, ich als Fan denke so, oh Gott, was ist mit ihm los? Sollte das jetzt so sein, und das ist auch so ein bisschen so ein Rückschritt zu dem, was deine Teamchefarbeit angeht. Wenn man Menschen, die mit denen man jahrelang zusammengearbeitet hat, sagen muss, wir beenden das jetzt hier. Wie schwer fällt dir das heute noch? Hast du dich jemals daran gewöhnt?
Ich glaube, daran gewöhnt man sich nur. Ich habe immer die Einstellung, solange man es respektvoll macht und es erklärt und solange man sich nicht lange anlügt oder Leute anlügt oder etwas verspricht und dann nicht einhält, das mache ich aus dem Grund nicht, weil da würde ich mich haft tun. Jemanden eben anlügen und ihm etwas versprechen und dann nicht und dann nicht handeln. Deswegen, wenn man sich manchmal muss man sich von Leuten trennen, das muss man eben erklären, wieso man die Trennung macht. Gewöhnlich ist es ja nicht dann hundertprozentig von der Gegenpartei akzeptiert, wie man sagt, die haben ja auch ihre Meinung dazu, was ich dann auch respektiere, auch zum guten Schluss. Ich muss ein Team führen, und es geht nicht um die eine Person. Man hat es ja mehrere Male im Jahr, dass man sich auch von anderen, nicht nur vom Fahrer, auch vom Personal trennen muss. Das muss man einfach probieren, mit Respekt zu machen von der Person, die einem gegenübersteht. Und manchmal ist es ja auch besser für die Person, dass die dann die Freiheit hat, sich weiterzugehen, weil wenn es nicht klappt, liegt es ja gewöhnlich nicht nur an einer Partei. Also zum Streiten braucht es immer zwei, oder wenn man sich nicht einig ist. Deswegen glaube ich auch, wenn man das ordentlich erklärt und abarbeitet, wenn dann die Person schlecht reagiert, hat man das Beste gegeben und man sollte sich dann keine Vorwürfe machen.
Christian.
Günther, eine Nachfrage habe ich noch zu dieser Entscheidung zwischen Nico Hülkenberg und Romain Grosjean. Wenn du sagst, dass ihr soweit seid, dass ihr euch nächste Woche da festlegen wollt, dann ist das ja vor dem Grand Prix in Singapur. Das heißt, es geht euch nicht darum, dass ihr die Fahrer noch in irgendeiner Form beobachtet, sondern es geht da jetzt um andere Kriterien. Kannst du uns verraten, was da jetzt noch die Themen sind oder die Kriterien, nach denen ihr diese Entscheidung treffen werdet?
Eben nach vorne schauen, was wollen wir fürs Team, und zurückschauen, was haben die Leute, oder es geht ja dann um einen, was hat er für uns getan, dass man das auch respektiert. Das sind die zwei kleinen Fragen, aber die größte ist, wie sehen wir es vorwärts und was ist die bessere Entscheidung fürs Team als Gesamtpaket, was der Fahrer bringt.
Okay, das heißt, letztendlich geht es jetzt gar nicht mehr so sehr darum, dass ihr Fakten zusammenträgt und auf den Tisch legt für euch, sondern es ist mehr so, dass man mal aufwacht an dem Morgen und dann hat man das Gefühl, so die Richtung gehen wir jetzt.
Absolut, genau. Das ist ein guter Erklärung, was macht. Das ist, ich glaube, es sind beides gute Typen. Einer hat Vorteile, beide haben Vorteile, beide haben Nachteile. Und irgendwie, aber irgendwann, wenn es 50-50 ist, muss man einfach sagen, was machen wir? Und dann, ja. Ich spreche mit Gene Haas darüber sehr offen. In der Fahrerentscheidung ist er sehr involviert auch, logischerweise. Das ist der wichtigste Angestellte in einem Team oder die wichtigste Angestellte in einem Team. Deswegen ist er da involviert und wir sprechen darüber und deswegen werden wir eben die Entscheidung bald treffen.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema Fahrer beim Haas-Team. Dann, Kevin, kannst gern du wieder einsteigen in das Gespräch. Günther, und zwar gab es einen Zeitpunkt, wo irgendwann auch mal Pascal Wehrlein mit euch in Verbindung gebracht wurde, was jetzt grundsätzlich nicht sehr weit weg ist, weil er bei Ferrari auch unter Vertrag steht bei eurem Motorenlieferanten. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal einen Kontakt oder eine Verbindung zum Pascal oder auch den Moment, wo du gedacht hast, okay, vom Fahrerischen könnte das auch für uns jemand sein, der interessant ist?
Ja, ich kenne Pascal ja gut und ich respektiere ihn auch. Er war bei uns auf der Liste Nach der ersten Saison war das für 17, als wir Kevin unterschrieben haben. Da war er auf der Liste. Nachher ist der erste Formel 1 Weg und ist ja seit 2 Jahren weg. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen, vor ein paar Rennen war er mal auf der Rennstrecke zum Besuchen gekommen und hat mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt. Ich habe gesagt, leider nicht, weil aus dem Grund, dass er einfach jetzt 2 Jahre nicht mehr Formel 1 war. Und wir wollen schon jemanden, der Erfahrung hat und lange dabei ist. Und Pascal, obwohl er ein guter Fahrer ist, hat leider nur, ich glaube, er ist nur eine Saison voll gefahren, was ich mich erinnern kann. Und das ist eben, das ist nicht, was wir wollten.
Lass uns mal über eure Performance sprechen. Und wenn man mit Fans über Haas spricht, und wir hören das auch in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, wo super viele Fans dabei sind, die auch viele Fragen dagelassen haben, werden wir vielleicht die eine oder andere noch beantworten können später. Es fängt immer gut an. Man hat immer das Gefühl, sie kommen richtig gut in die Saison. Und irgendwann kommen dann die kleinen Brüche und dann fährt man viel zu oft hinterher. Warum ist das so? Was gibt es da Faktoren, die du festgemacht hast? Weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass es genau wie 2019 wieder passiert, leider.
Wenn ich es nur wüsste. ich würde sagen, 2018 war nicht so schlimm. Da haben wir auch am Anfang Fehler gemacht, kleine. Dieses Jahr, es ist nicht gut. Dieses Jahr, unser Auto, die Weiterentwicklung hat nicht funktioniert. Es hört sich zu einfach an und vielleicht banal, aber das Auto, man hat gesehen, die hat es ja gesehen, als wir zum Auto zurückgegangen sind, was in Melbourne gefahren ist, das konnte sich noch als achtes qualifizieren. Deswegen, und das andere war nicht besser, oder das andere, es war ja dasselbe Auto, nur die Evolutionsstufen, die Updates, die haben nicht gearbeitet. Die Erklärung ist ziemlich einfach, wir haben einfach nichts, wir haben keinen Abtrieb gewonnen über die letzten 6 Monate und deswegen alle anderen haben es und deswegen sind wir, wo wir sind. Wir haben ein paar Fehler gemacht auf dem Weg, dass wir in die Situation gekommen sind, ist ja auch ziemlich klar. Und die probieren wir auszumerzen, sind dran. Ob wir das dieses Jahr noch schaffen, das Auto besser zu machen, weiß ich nicht, bin ich noch nicht so sicher, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt ein gutes Verständnis, woran es fehlt. Jetzt müssen wir eben, ich sag's mal so, die Medizin finden, um das nächstes Jahr nicht wieder, dass wir nicht wieder gleich dastehen. Wir werden ein paar Teile testen, um zu sehen, ob es in die richtige Richtung geht für nächstes Jahr, aber eine Lösung finden, dass wir dieses Jahr wieder, ich sage jetzt vorne im Mittelfeld dabei mitfahren können, wie Anfang der Saison, wird schwierig. Wir werden vielleicht ein paar Highlights haben, auf ein paar Strecken, die nicht zum Auto passen, aber sonst, glaube ich, müssen wir eher Schadensbegrenzung durchführen.
Du hast gesagt, ihr habt die Punkte gesehen. Liegen die eher im Bereich des Chassis oder ist es auch ein motorenseitiges Problem? Oder funktioniert beides einfach nicht so gut zusammen in diesem Jahr?
Nein, es ist Aerodynamik. Okay. Ist ein Aerodynamikproblem. Sonst gar nichts.
Okay. Was ist denn der Anspruch von Haas? Was ist dein Anspruch an das, wo das Team deiner Meinung nach stehen sollte? Ist es tatsächlich dieser berühmte Titel Best of the Rest? Ich meine, wir haben über McLaren, sage ich mal, auch hier im Podcast hin und wieder gelacht. Jetzt fahren sie da tatsächlich mit und haben euch, ja, man kann ja fast sagen, schon krass überholt in dieser Saison. Oder ist es ein gesicherter Mittelfeldplatz? Was ist dein Anspruch? Was soll mittelfristig denn da stehen?
Best of the Rest, glaube ich, ist möglich für uns. Und es, man kann nicht Formel 1 fahren und so sagen, wir werden Sechste. Es gibt Sachen, die kann man, wenn ich jetzt sage, wir werden gewinnen, dann lacht die ganze Welt darüber, logischerweise, weil das ist nicht möglich, mit wo wir sind. Aber für Best of the Rest sind wir gut genug. Sollten wir gut genug sein? Im Moment sind wir nicht gut genug. Wir haben es ja gesehen, in Melbourne waren wir Best of the Rest. Die ersten paar Rennen waren wir Best of the Rest. Wir haben halt einfach. Das passiert im Wettbewerb so, dass du manchmal halt Fehler machst und dafür bezahlen musst. Jetzt bezahlen wir diese Fehler, aber sonst glaube ich, sehe ich uns, können wir mitspielen, Best of the Rest. Logischerweise sind die anderen 7 Teams auch da, die Best of the Rest sein wollen und deswegen nur einer kann es sein. Und wir müssen halt versuchen, der Vierte zu werden. Aber es ist möglich. Ich sehe da keine, dass wir das nicht schaffen könnten. Wie du gesagt hast, McLaren vor 2 Jahren haben alle noch gelacht und jetzt sind sie ziemlich so sicher Vierter im Moment in der Meisterschaft. Deswegen, die haben sich in einem Jahr erholt. Die ersten 2 Jahre waren wir 8. Und ich glaube, es hat Teams gegeben, die neu waren und Achte geworden sind, sofort Punkte geholt haben. Und das war gut. Und das Jahr, letztes Jahr, unser drittes Jahr, sind wir Fünfte geworden, hätten Vierte werden können, wenn wir ein paar weniger Fehler gemacht hätten. Aber wenn und aber zählt nicht. Und deswegen müssen wir einfach hart arbeiten, wieder zurückzukommen, wo wir sein wollen. Aber sein wollen wir best of the rest.
Da muss ich natürlich noch eine ganz aktuelle Frage stellen. Und zwar dieses Q3-Fiasko in Monza. Viele Fans haben sich darüber aufgeregt. Wir haben auch schon hier im Podcast darüber diskutiert. Nun waren deine Fahrer ja nicht beteiligt, aber trotzdem hast du das mitbekommen. Wie sieht man das als Teamchef? Gut für die Show, schlecht für die Show? Das darf so nicht sein, das gehört zum Sport dazu. Was ist deine Einschätzung?
Uns ist genau dasselbe passiert in China. Wir sind eben nicht reingekommen, weil wir auch zu lange gewartet haben mit anderen drei Autos, was ja sehr schwierig zu beantworten. Ist es gut für die Show oder nicht? Ich glaube, es hat viele Leute hat interessiert, es war ja spannend, nur man hatte dann keine Zeit, das ist das Negative. Ich habe mir mal überlegt, bei solchen Rennen, wo der Windschatten wirklich dominierend ist, in Monza und Spa zählt der Windschatten wirklich sehr, sehr viel und hauptsächlich in Monza logischerweise. Ob man da nicht mal probieren sollte, und vielleicht mache ich den Vorschlag mal bei Formula One Management, ob man nicht probieren sollte, eben diese Rennen Einzelzeitfahren zu machen, dann hat man diese Sache nicht. Und das wäre mal eine gute Abwechslung. Das sind immer die drei Gruppen zu fahren, dass jeder einzeln raus muss und dann eben in drei Stadien, dass man Leute oder Fahrer eliminiert. Das wäre ja auch mal ganz gut. Hier gibt es ein anderes Qualifying-Format, aber ich weiß nicht, da gibt es ja so viele Sachen zu bedenken, dass es vielleicht eine verrückte Idee ist, aber ich bringe es mal auf den Tisch und sehe, ob da vielleicht Interesse ist. Das würde dann das vermeiden, was passiert ist in Monza.
Ja, und damit sprichst du mir zum Beispiel schon mal voll aus der Seele. Ja, das habe ich ja auch am vorige Tage gesagt, als wir den Grand Prix von Monza zurückverfolgt haben. Ich möchte die Zeit.
Das Einzelzeitfahren, Günther, da bringe ich noch eine alte Idee von mir ins Spiel, wenn du schon zu Ross Brawn damit gehst, vielleicht. Und zwar, wenn man so ein Einzelzeitfahren macht, könnte man nicht noch ein bisschen zusätzliches Zufallselement sozusagen reinbringen, indem man sagt, man macht das mit einem stehenden Start. Oder sind die stehenden Starts auch schon so gleich durch die Technik und den Fortschritt, dass es gar nicht so einen großen Unterschied ausmacht?
Ich habe einen stehenden Start, dann hast du das Problem mit den Reifen. Ich meine, die hat ja jeder schon auch sagen, aber man würde da vielleicht eine Komplexität reinbringen, die dann zu viel Show wäre und nicht genug Sport. Man muss immer Ich glaube, man muss gut trennen, was ist Show, was ist nur Show und was ist Sport. Und aus dem Boxen, weil du brauchst ja eine Runde und dann auch zeitmäßig würde sich das schwer ausgehen, weil der andere wäre dann auf der Runde und wenn dann etwas passiert, dann muss der andere, der einen Start macht, hat kalte Reifen. Ich glaube, da wird ein paar, ich spreche, das höre ich das erste Mal, stehenden Start, deswegen, ich will nicht negativ sein, aber ich bringe schon die ganzen Bedenken, die mir gerade einfallen. Ich wäre mal ganz gut zufrieden, dass man es mal macht, wie es früher war. Und eben bei diesen Rennen mitten im Monster machen wir mal Einzelzeitfahren. Wäre ja gut, dann wäre es fair. Keiner hat Windschatten, keiner kann spielen und wäre mal eine Abwechslung für die Leute.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
Hallo, mein Name ist Heike Drexler, ich bin Doppel-Olympiasiegerin im Weitsprung.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wir haben in diesem Jahr ja mit Niki Lauda eine ganz entscheidende Figur der Formel-1-Geschichte verloren. Und du hattest ja eine Zusammenarbeit mit Niki Lauda, als du Verantwortlicher bei Jaguar warst. Viele werden sich noch erinnern. Oder eben nicht, wenn sie erst später zur Formel 1 dazugestoßen sind. Mich interessiert brennend, wie kam das damals zustande, dass Niki Lauda genau dich ausgewählt hat, dass du bei Jaguar einsteigst? Und wie war es, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Die Geschichte ist eigentlich sehr komisch für viele in meinem Leben. Ich war bei Ford Motorsport Technischer Direktor für den Ford Focus und dann hat Niki, und damals gehörte er Jaguar zu Ford, zur Ford-Gruppe. Niki hat damals die Führung übernommen vom Formel 1-Team und irgendwann kam ein Anruf von der Sekretärin und es ging so, ein Niki Lauda hat Leute gesucht, denen er vertrauen kann, mit denen die gut sind. Und dann hat irgendjemand vom Foch gesagt, sprich mal mit diesem Steiner, der macht bei Freilich ganz guten Job, sprich mit dem mal, ob der Interesse hat. Und dann hat mich die Sekretärin von Herrn Lauda angerufen, hat gesagt, Niki Lauda möchte mit Ihnen sprechen, hatten Sie mal Zeit? Er hat gesagt, sicher, was möchte Niki Lauda von mir? Gesagt, das habe ich Sekretärin logischerweise nicht gefragt. Nächsten Tag ruft mich Niki an und hat gesagt, wir haben ein bisschen gesprochen, was ich mache und so weiter. Er hat gesagt, er möchte mich mal treffen in Wien. Und ich musste zufällig 2 Wochen später in Wien sein. Bin ich mit ihm Abendessen gegangen. Haben wir Abend gegessen für 2 Stunden. Und am nächsten Tag um 8 Uhr hat er mich angerufen und hat gesagt, Herr Steiner, Sie werden für mich arbeiten. Er sagt, ja, da war der ganz gut, aber was soll ich machen? Das weiß ich noch nicht. Und dann sind wir immer in Kontakt geblieben, haben uns wöchentlich gehört. Und dann habe ich eben mein Engagement bei Forst zu Ende führen müssen. Das war irgendwo im Februar, März des Jahres, aber ich musste noch das neue Auto homologieren, das musste ich noch durchziehen und dann habe ich bei Jaguar angefangen mit Niki gearbeitet. Und zu einer zweiten Frage, wie es mit ihm zu arbeiten war, ich habe sehr viel gelernt, Sachen, die eigentlich in meiner Karriere sehr viel geholfen haben. Er hat mich vielen Leuten, er hat mich in den Formel 1 Zirkus reingebracht und es gibt ja niemanden besser als irgendwie als Baten, jemanden wie Niki Lauda zu haben noch vor Formel 1, deswegen bin ich da ziemlich direkt schnell reingekommen und dann auf persönlichen Basis hatte ich eine sehr gute Beziehung oder habe ich aufgebaut mit ihm und wir haben uns auch, als wir uns getrennt haben, nicht mehr gearbeitet haben, immer regelmäßig gehört und Niki Lauda hat mir auch geholfen mit diesem Projekt, als ich da versucht habe, das alles zusammenzubringen, eben mit den Lizenzen, mit Leuten zu sprechen, hat mir sehr geholfen. Der war einer der ersten, als wir beim das Auto in Barcelona beim Testen in 2016 hingebracht haben, der zu uns in die Boxen gekommen ist. Da hat er gesagt, jetzt muss ich mal schauen, ob du etwas ordentlich gemacht hast. Und deswegen hatte ich sehr gute Beziehung und Niki fehlt uns allen, Niki fehlt der Formel 1 meiner Meinung nach, weil er einfach eine Ikone war, eine Legende für den Sport und auch einfach als Charakter sehr gut rübergekommen ist zu den Leuten.
Günther, wenn wir in diese Jaguar-Zeit eintauchen, muss ich kurz 2 Zwischenfragen stellen. Die eine ist, es gibt diesen, ich nenne es mal Paddock-Mythos, dass bei einem Ford-Board-Meeting irgendwann mal der CEO von Ford gefragt hat, who the fuck is this Eddie Irvine, der da bestverdienender Ford-Mitarbeiter weltweit sein soll. Weißt du, ob diese Geschichte stimmt?
Ich soll stimmen, ich war nicht beim Board-Meeting, aber ich habe ja auch gehört, da war von Leuten, die am Board-Meeting dabei waren, weil die sind eben nur, die mussten Sparmaßnahmen ansetzen und sind eben durch die Lohnlisten gegangen. Und dann Eddie war ziemlich gut bezahlt und der konnte nicht und er kannte den nicht. Deswegen, das zeigt, wie weit das Ford-Board von diesem Formel 1 Engagement entfernt war. Und deswegen hat es auch keinen Erfolg gehabt, weil niemand, für die hat das nur Geld gekostet und niemand wusste eigentlich, was los war und niemand wurde einbezogen. Und deswegen ist das auch gescheitert, meiner Meinung nach.
Das ist auch etwas, was der Eddie Irvine gesagt hat. Wir haben mit ihm ja so eine kleine YouTube-Serie gehabt, ein Drink mit Eddie Irvine, sehr unterhaltsam. Und ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit ihm, wo er gesagt hat, der Steiner, das war sozusagen der einzig halbwegs Vernünftige in dem Gefüge, aber alle anderen waren, er hat wörtlich verwendet, headless chicken. Würdest du das so unterschreiben? Ist das dein Eindruck gewesen, dass einfach völlig die Koordination gefehlt hat?
Absolut das Verständnis. Ich meine, wir haben wir saßen auf einer Insel in England in Formel 1 Team und haben Sachen gemacht und die hatten das Board, der Vorstand, die hatten eigentlich, wir waren nur ein Kostenpunkt für die, nichts anderes. Die waren nicht einbezogen und Leute sind rübergekommen, die hatten keine Ahnung von. Der Sport ist ja ziemlich komplex, Formel 1. Die hatten keine Ahnung, manche waren noch nie in Motorsport involviert und kommen dann in die Formel 1. Das ist einfach ein Schock. Und man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie es nicht verstehen. Die konnten es nicht verstehen. Denen wurde ein Job gegeben, für den sie nicht qualifiziert waren. Das wäre dasselbe, wenn sie mich fragen würde, eine Autofirma zu leiten. Wäre ich auch wie Fisch aus dem Wasser. Ich wüsste nicht, wo anfangen. Aber das waren Leute, die haben das nie gemacht und die sind drum, haben die wildesten Ideen gehabt, die komplett, die waren wahnsinnig, die Ideen, die hatten überhaupt keine Fundierung das war eben das Problem, denen zu erklären, was wir eigentlich machen. Und irgendwann, wenn man ihnen erklärt hat, dass sie nicht recht hatten, dann haben sie dagegen gearbeitet. Deswegen ist auch das Team zugrunde gegangen.
Du bist danach bei Red Bull unter Vertrag gewesen, hast mit Christian Horner zusammengearbeitet, dann ging es für dich aber weiter. Du hast gerade gesagt, dir ist es wichtig, klar zu kommunizieren, immer offen zu sagen, wie es läuft, wie es aussieht. War das zu der Zeit dann auch so? Also hat man mit dir auch klar gesprochen? Didi Mateschitz ja vor allem, denke ich auch, wie deine Situation bei Red Bull ist, wie es dann auch zu der Trennung von Red Bull kam?
Nein, es gab da ein paar Probleme und ich habe gesagt, ich bin immer happy, einen Schritt zurück zu machen, um zwei nach vorne zu machen. Und deswegen kam die Möglichkeit, nach Amerika zu gehen. Ich wollte, ich habe nicht direkt nach dem Job in Amerika gesucht, aber ich hatte immer ein bisschen so ein, ich würde sagen, so ein Traum, in Amerika zu leben, um lernen, wie es funktioniert. Und dann kam eben das als das raus mit Mateschitz. Hat gesagt, so, wir machen NASCAR-Team auf, hast du Interesse, rüber zu öffnen? Habe ich gesagt, habe ich meiner Frau gesprochen und dann habe ich entschieden, das zu tun. Für mich war das damals die bessere Alternative und ich glaube, ich bin auch jetzt froh, den Schritt gemacht zu haben.
Was fasziniert dich so an Amerika?
Wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden.
Was fasziniert dich so an Amerika?
Was ich nicht gekannt, jetzt kenne ich es ja. Deswegen, aber damals war für mich, schon als ich Mitte 20 Jahre alt war, wollte ich einfach mal sehen, die andere Welt einfach verstehen. Ich liebe andere Kulturen zu lernen, zu verstehen. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich ja Südtiroler bin und ich verstehe italienische Kultur, die deutsche Kultur, österreichische Kultur. Und dann, ich habe 10 Jahre in England gewohnt und habe hier eigentlich ganz gut verstanden. Nach einer gewissen Zeit habe ich gesagt, es wäre mal interessant zu verstehen, wieso das Land anders ist. Wieso in Amerika ist ja ziemlich anders, obwohl wir sehr ähnlich sind mit den Amerikanern westlich. Aber es ist anders, das hat mich interessiert und deswegen wollte ich dich. Ich würde nicht sagen, ich war fasziniert, ich wollte einfach gerne mal rüber. Faszination ist etwas anderes für mich, aber ich wollte das einfach lernen.
Okay, und dann müssen wir mal kurz über Fiberwork Composites sprechen, deine Firma, die du gegründet hast in Amerika. Für die, die sie nicht kennen, was macht die Firma? Und für mich die Frage, war das für dich ein Plan B zur Formel 1? Also hattest du, nachdem das dann bei Red Bull auch zu Ende ging, wusstest du, irgendwann geht es für mich nochmal in die Formel 1 zurück? Oder war das so, ja, hiermit kann ich mir was aufbauen und wenn es damit Formel 1 nichts mehr wird, dann ist das auch okay?
Als ich mich von Red Bull getrennt oder als wir uns getrennt haben, hatte ich die Gelegenheit, ich hatte Angebote, nach Europa zurückzukommen und ich wollte eigentlich noch ein bisschen in Amerika bleiben. Ich habe gesagt, jetzt probiere ich mal und ich habe dann gesehen, dass da ein Bedürfnis da ist oder dass ein Markt da ist, etwas zu machen in Kohlefaser. Habe ich mir einen Geschäftspartner geholt und habe gesagt, jetzt probiere ich mal eine Firma aufzumachen. Das Ziel war erstens mal etwas aufzubauen, was mir gehört. Ich habe immer für Leute gearbeitet, immer sehr viele Startups gemacht sozusagen. Ich habe gesagt, ich muss mal probieren, für mich selbst das zu tun, dass ich mal selbst was habe am Ende. Und deswegen, und mich hat immer interessiert, selber eine Firma zu haben. Auch ich habe so ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte und dann probiere ich die zu tun. Habe ich die Firma gestartet, meinen Geschäftspartner und es ging eigentlich ganz gut und das damals habe ich mich gar nicht auf die Formel 1 konzentriert oder wollte zurück in irgendwas. Ich habe mich konzentriert, Fireworks aufzubauen. Das war mir das Wichtigste. Und irgendwann ist mir dann durch dieses ganze Debakel mit USF1 diese Idee gekommen. Eigentlich könnte man probieren, ein neues Formel 1-Team zu gründen. Und da hat sich die Idee ergeben. Aber das habe ich nur so nebenher gemacht, diese Geschäftspläne geschrieben. Das war nicht mein Ziel. Mein Ziel war, Fireworks aufzubauen, aber irgendwann hat es dann geklappt, auch mit dem Formel-1-Team. Aber das war nicht, ich bin nicht, als ich von Red Bull weg bin, jetzt muss ich schauen, wieder in die Formel 1 zu kommen. Ich hatte zwei Jobangebote aus Europa und wollte die nicht machen. Und ich nicht machen, ich wollte einfach nur in Amerika bleiben. Das war mein Ziel und dem mal selbst das aufbauen. Und deswegen aber dann hat es wieder mit der Formel 1 geklappt. Und jetzt habe ich beides am Hals.
Sehr schön. Ja, wir kommen langsam dem Ende entgegen. Eine Frage habe ich noch, bevor wir dann zu einer kleinen Schnellraterunde sozusagen kommen, wo ich dir so ein paar Sachen sage, so Stichwörter und du musst das sagen, was dir als erstes einfällt. Wo siehst du die Formel 1 ab 2021? Viele reden darüber, wie werden sich die Regeln verändern, wie werden sich die Autos verändern. Jetzt haben wir mal das erste Modell gesehen. Erstmal natürlich die Frage, gefällt dir das so? Und ja, diese Kernfrage, wo geht es für die Formel 1 deiner Meinung nach hin? Wo muss sie hin?
Die Formel 1, fangen wir mal mit der letzten Frage, wo die hin muss. Die muss hin, dass alle 10 Autos wettbewerbsfähig sind. Nicht alle können gewinnen, das verstehe ich auch. Alle 10 Teams, wollte ich sagen. Das wird nicht immer passieren, aber dass es auf und runter geht. Wenn man sich als Beispiel das Mittelfeld im Moment ansieht, nach den ersten Reihen, wäre das nicht schön, wenn jedes Jahr ein anderer gewinnen kann, rauf und runter, immer kämpfen, sehr nahe zusammen. Da muss es hin, meiner Meinung nach. Der Ansatz ist gemacht mit dem Budget-Cup und die Nummer ist noch, es ist eine Nummer, man muss schauen, eben über die Jahre die Nummer runter zu bekommen. Ich akzeptiere voll, dass die großen Teams nicht von, wo sie jetzt sind, auf diese Nummer kommen können innerhalb von einem Jahr. Das wär nicht fair den Leuten gegenüber, den Investoren gegenüber, allen gegenüber. Aber langsam muss man da hinkommen. Das Auto, das Neue, ich glaube, das ist noch das letzte Wort, ist noch nicht gesprochen. Es wird noch hin und her diskutiert, wie wir das genau machen. Morgen haben wir wieder ein Meeting in Genf, wo wir hoffentlich Fortschritte machen mit dem Auto. Aber sonst bringen immer Autos hin, die gut aussehen am Ende. Und was für mich wichtig ist, dass die Formel 1 das NDA nicht verliert, NDA nicht verliert. Und das ist eben die Technologie und Technik, muss schon ein großer Bestandteil der Formel 1 sein. Wenn Formel 1 ein Markenpokal wird, wie IndyCar ist, Formel 2 und so weiter, dass alle dasselbe Auto benutzen, glaube ich, geht erstens die Formel 1 Runde und zweitens habe ich dann eigentlich wenig Interesse darin, persönlich daran teilzunehmen. Deswegen die Formel 1, um die Formel 1 zu bleiben, muss schon festhalten an ein paar Prinzipien, dass wir alle entwickeln und dass wir einfach einen guten Sport und eine gute Show haben.
Christian, hast du noch eine Frage? Sonst komme ich zur Schnellraterunde.
Eins, da muss ich nochmal nachhaken, wo du vorher über US F1 gesprochen hast, Günther, das interessiert mich noch. Wie involviert warst du damals eigentlich? Ich weiß, dass du, das waren ja zwei gute Bekannte von dir, Peter Windsor und Ken Anderson, hast du die nur beraten oder wärst du da auch tatsächlich involviert gewesen?
Nein, ich wäre nicht involviert gewesen. Meine Firma Firebox hat für die gearbeitet. Ich wusste da so, was los ist, aber ich habe mich nicht massiv involviert, weil es nicht meine Sache war. Ich musste meine eigene Firma aufbauen. Ich hatte immer wieder Burnouts, mich auszufragen, was da los ist, ob die kommen oder nicht. Und irgendwann hat mich dann der Investor angerufen, hat gefragt, ob ich involviert sein will und so weiter. Chad Hurley, sehr netter Mann. Und ich habe probiert, mir ein bisschen zu helfen, aber nicht. Ich hatte nie die Idee, da arbeiten zu gehen. Ich weiß nicht wieso, ich war einfach zu beschäftigt mit meinen anderen Sachen, die war mir wichtiger zu der Zeit. Aber meine Idee ist eigentlich auch sehr entstanden. Ich habe gesagt, die Jungs die Idee hatten, ist nicht schlecht. Man muss sie nur durchziehen und dem Peter und Ken hatten eigentlich nur zu wenig Erfahrung im Geschäft und wussten nicht, wie schwierig die Formel 1 eigentlich ist.
Okay. Dann würde ich sagen, zum Abschluss kommen wir zu unserer Rapid-Fire-Sektion hier bei diesem Interview mit Günther Steiner vom Haas F1-Team. Günther, bist du bereit? Ich gebe dir Stichwörter und du sagst mir das Erste, was dir einfällt. Okay, fangen wir an mit was ganz Einfachem. Südtirol.
Heimat.
Colin McRae.
Eine Legende.
Carlos Sainz Senior.
Auch eine Legende, in einer anderen Art und Weise.
Bernie Ecclestone.
Hat die Formel 1 dazu gemacht, dass sie jetzt ist. Respekt.
Romain Grosjean.
Rauf und runter.
Kevin Magnussen.
Oh, Höhen und Tiefen.
Kevin Magnussen.
Guter Fahrer, solide, sehr netter Mensch, sehr fairer Mensch, ordentlicher Mensch.
Sag mal Balls.
Wie?
Sag mal, Boss.
Nico Hülkenberg.
Ein sehr guter Fahrer und auch ein sehr guter Typ.
Medien.
Manchmal lästig, aber Medien machen machen das zu dem, was wir es wollen, wo wir sein wollen. Ohne Medien existieren wir auch nicht.
Und das Letzte ist mein größter Wunsch für die Zukunft.
Erfolgreich sein mit dem HSV Mainz.
Perfekt. Günther Steiner, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Alles Gute für das HSF1-Team, alles Gute für eure Fahrerwahl für nächstes Jahr und dann hoffen wir natürlich für alle hier, auch im Namen unserer Fans, dass ihr wieder konkurrenzfähiger seid, oben im Mittelfeld noch mehr Konkurrenz reinbringen könnt, weil davon profitieren wir alle. Ja, und das Wichtigste, glaube ich, und Christian, das spreche ich auch für dich, bleib gesund.
Absolut.
Dankeschön, euch vielen Dank für eure Zeit auch und alles Gute. Tschüss.
Wir machen eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.
Noch einmal kurz zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll. Ja, und ich glaube, wir haben euch nicht zu viel versprochen vor dem Interview. Viel über Günther Steiner erfahren, vieles vielleicht auch, was ihr noch nicht wusstet, was vielleicht in anderen Interviews noch nicht gefragt worden ist. Ja, und jetzt meine Frage an dich, Christian, was war dein Highlight?
Ich fand sicher am spannendsten, als er über seine Jaguar-Zeit gesprochen hat und insbesondere einen Paddock-Mythos, den wir heute mal verifizieren konnten, nämlich diese Geschichte, dass Who the fuck is Eddie Irvine? In diesem berühmten Board-Meeting bei Ford, also da hat Günther Steiner ja sehr offen drüber gesprochen, aber es waren, glaube ich, sehr viele Facetten, auch bei, was die Fahrerwahl für nächstes Jahr angeht, da hat er jetzt keine großen Geheimnisse verraten, aber es ist doch sehr klar, dass das entweder auf Nico Hülkenberg oder Romain Grosjean rausläuft und wir wissen jetzt auch, dass es nur noch darum geht, dass er eines Morgens aufwacht und weiß, was er tun will. Also es waren schon ein paar Dinge dabei und wir werden mit Sicherheit auch das ein oder andere rausgreifen und auf unseren Portalen dann in lesbarer Form veröffentlichen. Nichtsdestotrotz, man sollte sich unbedingt den ganzen Podcast anhören, aber wenn ihr mich jetzt hört, habt ihr das eh getan, weil es waren schon ein paar gute Geschichten drin.
Ja, ich glaube, so durch die Blume kann man sagen, es geht nur noch ums Geld bei Nico Hülkenberg, ne?
Möglich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es tatsächlich nur noch die Bauchentscheidung, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass die sich finanziell, dass da auch schon Einigkeit mehr oder weniger besteht und dass es nur noch darum geht, dass Günther Steiner und Clean Haas jetzt sagen, so entweder gehen wir mit Grosjean oder gehen wir mit Hülkenberg. Ich glaube nicht, dass die noch groß verhandeln tatsächlich um Geld.
Was ist dein Gefühl nach dem Interview heute? Hast du dir eine Tendenz ausmachen können?
Ich habe vorher schon geglaubt, dass es Nico Hülkenberg wird und glaube das jetzt auch.
Ja, ich glaube es sogar noch viel mehr. Weil ich habe ja nicht umsonst diese Schnellraterunde gemacht am Ende. Und da sagt ja. Er ja bei Grosjean ein ständiges Auf und Ab und bei Hülkenberg ein guter Fahrer mit gutem Charakter. Und ich glaube, dass man bei Haas jetzt langsam mal vom Auf und Ab weg will und lieber zwei gute Fahrer haben will. Und Kevin Magnussen hat ja auch gesagt, er ist ein guter Typ. Ja? Und ich glaube, das könnte auch ganz gut passen mit den beiden dann bei Haas. Und tja, schade für Romain Grosjean, aber wie sagt Ole immer, in der Formel E ist ja immer ein Platz frei, jetzt nicht mehr bei Mercedes, ja, da wissen wir jetzt. Das ist übrigens ganz interessant, müssen wir, glaube ich, nochmal ganz, ganz kurz drüber sprechen. Nyck de Vries wurde als Fahrer neben Stoffel van Dorn bekannt gegeben. Ist das damit das Ende seiner Formel-1-Träume, deiner Meinung nach?
Nicht unbedingt. Ich glaube, dass inzwischen auch die Formel E sozusagen noch mal eine Stufe über der Formel 2 sein kann, auch für Fahrer, die in die Formel 1 wollen. Allerdings ist es vielleicht nicht unbedingt einfacher geworden jetzt durch diesen Schritt, weil die Formel E, glaube ich, nicht so leicht zu gewinnen ist. Und wenn du in der Formel E auf Platz 6, 7 rumfährst, bringst du dich vielleicht auch nicht so sehr für die Formel 1 ins Gespräch, als würdest du die Formel 2 gewinnen. Also ich weiß nicht, ob das, wenn du sagst, du willst unbedingt eine Formel-1-Karriere haben, ob die Formel E schlau ist, aber ich verstehe es aus der Position von Nyck de Vries hundertprozentig, weil erstens würde bei Mercedes als Werksfahrer anständig Geld verdienen. Als Mercedes-Werksfahrer hast du auch immer irgendwelche Möglichkeiten, sehr, sehr lang in deiner Karriere mit Rennfahren, und das ist, was sie ja wollen, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, weil da kannst du auch nachher noch GT machen, Tourenwagen, was auch immer. Also ich kann das schon nachvollziehen und vielleicht ergibt sich dadurch ja auch, wenn er da überzeugen kann, die eine oder andere Möglichkeit in der Formel 1. Die hat er jetzt einfach nicht gehabt, weil wir wissen ja, die Cockpits sind rar Und da war, glaube ich, einfach kein Platz für Nick de Vries. Und dann ist das das nächstbeste, was du tun kannst in einem Formelauto, ist die Formel E momentan.
Ja, absolut. Und es gibt Schlechteres, als bei Mercedes im ersten Werks Mercedes in der Formel E zu sitzen. Ne?
Also genau, halt und übrigens, Fun Fact, Mercedes fährt in der Formel E jetzt mit zwei aussortierten McLaren-Fahrern.
So, und von dem einen, von dem du von einem T-Shirt brauchst, bald mal langsam.
Ja, ja, richtig.
Eigentlich braucht man ja ein Foto mit Dion Stoffel mit dem T-Shirt, ne? Das wäre natürlich noch viel ikonischer, das Bild. Der sympathische Stoffel mit dem noch sympathischeren Christian Nimmervoll.
Ja, genau. Und darf mich ich nicht vor Stoffel stellen, weil dann sieht man nichts mehr von ihm.
Sehr gut. Ja, das nur als kleiner Exkurs in die Formel E. Damit ist dieses Fahrerduo auch besetzt und in der Formel 1 wird sicherlich bald auch die nächsten Entscheidungen geben. Ich nehme mal an, nächste Woche, wenn wir über den großen Preis von Singapur sprechen, werden wir die nächsten fixen Entscheidungen haben. Günther Steiner hat es ja schon angekündigt. Nächste Woche dann die Entscheidung bei Haas. Bei Alpha wird man sich sicherlich auch bald entscheiden. Und was wird aus Robert Kubica? Auch diese Entscheidung wird sicherlich schon ganz bald fallen. Da muss man ja mal für Planungssicherheit sorgen und dann wird auch dieses Rätselraten ein Ende nehmen. Einstweilen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst gerne Feedback da, sowohl bei Facebook, MSP Grid, dort einfach nach der Seite suchen und liken oder in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Bei Twitter mit dem Hashtag @StartingGridMSP. Uns folgen könnt ihr unter @MST_ChristianN, wenn ihr Christian immer voll folgen wollt. @MikeWeiss, MIKEVICE, wenn ihr Ole Waschkau folgen wollt, der nächste Woche wieder dabei sein wird. Und @KS_0811, wenn ihr mir Kevin Scheuren folgen wollt. Bis zum nächsten Mal gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid. Der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.